NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. Juli 1976. Die Wiedervereinigung von Nord- und Südvietnam.
Das war alles natürlich geheime Sache. Denn viele wurden festgenommen, erschossen, kamen auf dem Meer um, entweder durch raues Meer oder durch Verhungern, Verdürsten oder durch Piraten, besonders im Golf von Thailand. Ja.
Diese Flucht war illegal und viele Vietnamesen wurden bei ihren Fluchtversuchen auch von den Behörden gestellt, wurden ins Gefängnis gesteckt und dann wurden sie freigelassen, dann haben sie es ein zweites Mal versucht.
Genauer gesagt, 6 Mal versucht. Es gab Leute, die sowas organisieren und in der Regel Leute, die an der Küste wohnten.
Für die Flucht mussten viele Vietnamesen auch sehr viel Geld investieren, um zunächst mal natürlich Boote zu chartern, aber auch um Behörden, zum Beispiel die Marine, zu bestechen, damit sie eben nicht festgenommen wurden.
Martin Großheim ist Professor am Lehrstuhl für Südostasienkunde an der Universität Passau. Sein Schwerpunkt ist die Geschichte und Politik Vietnams.
Das Ganze war auch eine Geschäftemacherei, von der viele vietnamesische Behörden profitiert haben.
Das war ein ziemlich kleines Boot und wir waren nicht sehr lang auf dem Meer, bis wir von einem deutschen Handelsschiff aufgefischt wurden. Die hat uns dann aber dem Kapanamo übergeben. Ja. Kapanamo hat uns dann auf eine Insel, Palawan, gehört zu den Philippinen. Das war eine große Flüchtlingslager, nur für Vietnamesen. Wir wurden verlegt in einer Lage, nicht weit von Manila, bevor ich nach Deutschland kam.
Duc Vinh Nguyen ist Bootsflüchtling. Einer von schätzungsweise 1,5 Millionen Vietnamesen, die Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre über das südchinesische Meer vor dem kommunistischen Regime in Vietnam fliehen. Duc ist 15, als sie ihn aus dem Meer fischen.
Ich kriegte als Kind schon einiges mit von dem Kommunismus, aus den Erfahrungen meiner Eltern und der Nachbarn. Und als ich 10 Jahre war, da wollte ich mein Priester werden. Und das wurde nicht möglich. Alle Seminare wurden geschlossen, gab keine Möglichkeit mehr. Die Kirche unterdrückt, verfolgt.
Ende des Zweiten Weltkrieges im September 1945. Ho Chi Minh proklamiert in Hanoi die Unabhängigkeit Vietnams. Der Kommunist und seine Viet Minh kämpfen für ein freies Land ohne Kolonialherrschaft. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist Indochina, also Laos, Kambodscha und Vietnam, französische Kolonie. Während des Zweiten Weltkrieges steht Vietnam unter japanischer Besatzung.
Wichtig ist eigentlich 1945. Die Franzosen versuchen, die koloniale Kontrolle über Vietnam wiederzugewinnen.
Zwar gibt es einen Friedensvertrag mit den Viet Minh, doch die französische Regierung schert das wenig. Ho Chi Minh ruft zum bewaffneten Widerstand auf.
Antikolonialismus, das ist so das Schlagwort, und führen dann eben einen 8 Jahre dauernden Krieg gegen die französische Kolonialmacht.
Marc Frey ist Professor für Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München. Er hat ein Buch über den Vietnamkrieg veröffentlicht.
Und diesem anhaltenden Widerstand gegen eine Rekolonisierung durch Frankreich, dem können die Franzosen eben auf Dauer nichts wirklich Effektives entgegensetzen.
Die Viet Minh führen gegen die verhassten Franzosen einen Guerillakrieg. In Dien Bien Phu, einem kleinen Dorf im Nordwesten Vietnams, kommt es im Frühjahr 1954 zur Entscheidungsschlacht. Die Franzosen werden vernichtend geschlagen und müssen das Land verlassen.
In dieser Situation gibt es eben eine internationale Konferenz. Und da wird dann neu über das Schicksal und auch über die Zukunft Vietnams dann nachgedacht. Das ist dann Genf, Mai 1954.
Eigentlich hatten die vietnamesischen Delegationen gar nicht so viel zu sagen, sondern die Großmächte, das heißt vor allen Dingen die Sowjetunion, dann auch zum ersten Mal eigentlich die Volksrepublik China, England und Frankreich selbst, die haben eigentlich über die Zukunft Vietnams entschieden.
Vietnam wird zum Spielball der Großmächte im Kalten Krieg. Auf der Genfer Friedenskonferenz wird der 17. Breitengrad als Grenze festgelegt.
Letztlich haben sich da die Franzosen durchgesetzt und die Chinesen, genauer gesagt Chu Enlai, der Leiter der Delegation war auch sehr daran interessiert, dass es zu einem Kompromissfrieden kam, denn die Chinesen haben befürchtet, dass ansonsten, wenn gewissermaßen die vietnamesischen Kommunisten auch am Verhandlungstisch siegen würden, dass dann die Amerikaner sofort eingreifen würden.
Spätestens bis 1956 soll es in ganz Vietnam Wahlen geben, bei denen das Volk dann selbst über seine Zukunft entscheidet. Und es ist auch schon die Rede von einer Wiedervereinigung.
Und zu der kommt es halt eben nicht.
Vor allem die USA haben daran kein Interesse. Sie befürchten, Ho Chi Minh und seine Kommunisten könnten die Wahlen am Ende gewinnen. Die USA gewähren Südvietnam stattdessen Wirtschafts- und Militärhilfe. Sie setzen alle Hoffnungen auf Ngo Dinh Diem, bekennender Katholik und Antikommunist.
Und in dem glauben die Amerikaner eben den richtigen Mann gefunden zu haben, der dieses Südvietnam zu einem unabhängigen staatlichen Gebilde aufbauen kann.
Ich bin im Süden geboren, aufgewachsen, aber meine Eltern sind aus dem Norden. Die waren einfache Bauern mit wenigem Land. Das war damals 1954, da flohen 1 Million Menschen aus Nordvietnam nach Südvietnam. Viele von ihnen waren Katholiken, dazu gehörten meine Eltern. Ja.
Die südvietnamesische Regierung unter Ngo Dinh Diem setzt auf jene Migranten aus dem Norden, auf reiche Händler und Großgrundbesitzer. Der Widerstand gegen das kapitalistische Regime aber wächst in einigen Bevölkerungsschichten. Die kommunistische Nationale Befreiungsfront bekommt immer stärkeren Zulauf und Unterstützung aus Nordvietnam.
Und da überlegen die Amerikaner, was machen wir? Sie schauen dem 2 Jahre zu, bis 1963 klar ist, für die Amerikaner jedenfalls, die Kennedy-Administration ist klar, Ngo Dinh Diem entgleitet die Kontrolle.
US-Präsident Kennedy schickt zunächst rund 20.000 Militärberater nach Vietnam. Als auch das im Kampf gegen die Kommunisten nicht ausreicht, schickt Kennedys Nachfolger Lyndon B. Johnson im Sommer 1964 die ersten Soldaten nach Vietnam.
Ein Krieg, der halt zunehmend zu einem totalen Krieg wird, in dem die Fronten verschwimmen, in dem Zivilbevölkerung in massiver Weise eben beeinträchtigt wird vom Kriegsgeschehen, in dem im Grunde genommen ziviles Leben nicht mehr möglich ist, dann in der zweiten Hälfte der 60er Jahre.
Viele Menschen glauben heute, dass es von Präsident Johnson falsch war, amerikanische Kampftruppen nach Südvietnam zu schicken.
Sagt US-Präsident Richard Nixon im November 1969 in einer Rede an die Nation. Nicht nur in den USA, sondern weltweit gehen die Menschen auf die Straßen und demonstrieren für ein Ende des grausamen Krieges in Vietnam. Noch einmal der Historiker Mark Frey.
Es ist vor allen Dingen der politische Druck. Sie hätten diesen Krieg militärisch weiterführen können, sicherlich, rein von den militärischen Möglichkeiten, aber der innenpolitische Druck wird zu stark.
Im Geheimen verhandeln die Kriegsparteien schon seit 1968 über einen Frieden.
Die begannen eigentlich schon kurz nach der Tet-Offensive 1968. Und zogen sich dann eben hin bis Anfang 1973. Das Pariser Friedensabkommen wurde im Januar 1973 abgeschlossen. Die eigentlichen Verhandlungsführer waren auf der amerikanischen Seite Henry Kissinger und auf Seiten der Nordvietnamesen Le Duc Thaw.
Es war keine große Freude und es war kein großes Vergnügen, mit den Nordvietnamesen zu verhandeln. Es war auch keine große Glorie darin. Im Allgemeinen wurde Nixon und ich beschuldigt, dass wir nicht schnell genug Frieden gemacht habe.
Und nach viel Hin und Her und auch nach den Bombardierungen Weihnachten 1972, als die Amerikaner nochmal Druck machten auf die Nordvietnamesen, auch auf die südvietnamesische Regierung, kam es dann zu diesem Friedensschluss. Der beinhaltete völliger Abzug der Amerikaner aus Südvietnam und Waffenstillstand. Aber der Friedensschluss beinhaltete eben nicht den Rückzug der nordvietnamesischen Truppen, die sich südlich des 17. Breitengrades befanden.
Ich habe noch genau detaillierte Erinnerungen an den Krieg. Das erste Mal war 73, ich war so 7 Jahre. Wir waren 3 Dörfer nebeneinander, katholische, rein fast katholische Dörfer. Da sind alle Flüchtlinge aus dem Norden. Diese Dörfer wurden angegriffen, umzingend, umlagert, 3-4 Monate. Und wir waren festgesessen da drin. Ja, und wir wachten damals als Kinder jeden Tag mit den Geknallten von Maschinengewehren auf.
Der dritte Vietnamkrieg. Viet Cong und Viet Minh kämpfen nun gemeinsam gegen das Regime in Südvietnam.
Und dann hat die Führung in Hanoi entschieden, eine Großoffensive zu starten. Und innerhalb kurzer Zeit war ganz Zentralvietnam unter Kontrolle der Nordvietnamesen. Das ging dann so weiter, bis schließlich dann Ende April auch Saigon fiel.
Am 30. April 1975 siegen die Kommunisten. Süden und Norden werden zur Sozialistischen Demokratischen Republik Vietnam. Aus Saigon wird Ho Chi Minh-Stadt. Nun soll endlich zusammenwachsen, was für Ho Chi Minh schon seit 1945 zusammengehört. Offiziell beschlossen wird die Wiedervereinigung Nord- und Südvietnams mehr als ein Jahr später, am 2. Juli 1976, von der neuen Nationalversammlung.
In dem Jahr zogen wir aber dann in den Wald, tagelang, und dann machten wir Halt, um Reis zu kochen. Kann mich noch gut erinnern, das war direkt an einem Bach, und wir spinnten gerade, als einer sagte: Kommunisten, dann flohen wir. Ich war damals genau 10 Jahre alt.
Die Sieger gehen mit den Verlierern wenig zimperlich um. Sie richten Umerziehungslager ein. Sie verhaften Militärs, Beamte, Verwaltungsangestellte der südvietnamesischen Regierung, Katholiken. Einige verschwinden jahrzehntelang im Kerker.
Alle Karteikarten, Daten etc. der südvietnamesischen Verwaltung und Polizei sind den Nordvietnamesen in die Hände gefallen. Und auf Grundlage dieser Dokumente haben die Nordvietnamesen dann eben ganz gezielt Leute entweder verhaftet oder dann in die Umerziehungslager gebracht.
Im Frühling 1975 ist Vietnam ein zerstörtes Land. Millionen von Kriegskrüppeln, Witwen und Waisen. Viele Städte und Dörfer dem Erdboden gleichgemacht. Kaputte Straßen, kaputte Brücken, Lebensmittel rationiert. Vor allem der Süden ist verseucht durch Agent Orange, das todbringende Entlaubungsmittel, das die Amerikaner flächendeckend versprüht haben.
Eine andere soziale Hinterlassenschaft gewissermaßen der amerikanischen Präsenz, sehr viele Drogenabhängige, Prostituierte und so weiter. Also die Führung in Hanoi stand Ende April eben vor sehr großen Herausforderungen.
Zudem geht ein tiefer Riss durch die Gesellschaft. Auf der einen Seite die Guten, die Sieger, die Kommunisten. Auf der anderen Seite die Bösen, die Verlierer, die Kapitalisten.
Also es gab im Süden eben viele Familien, die eben auch geteilt waren. Und gezwungenermaßen. Also einige, sagen wir mal, der ältere Bruder hat sich dafür entschieden, der Befreiungsfront zu folgen und gehörte dann zu den Siegern. Und sein jüngerer Bruder zum Beispiel musste in die Armee der Republik Vietnam. Und dann stand er auf der gegnerischen Seite.
Die Führung in Hanoi verspricht nach ihrem Sieg, Nord- und Südvietnamesen miteinander zu versöhnen. Schon Präsident Ho Chi Minh, der 1969 stirbt, träumt davon.
Dazu ist es ja nicht gekommen nach 1975, vor allen Dingen aufgrund dieser Entscheidung, sehr viele Vietnamesen in Umerziehungslagern zu stecken.
Der Süden soll entgegen allen Versprechungen so schnell wie möglich sozialistisch werden. Von Mitte 1978 an wird der Handel verstaatlicht, die Landwirtschaft kollektiviert.
Das hat natürlich zu sehr viel Enttäuschung geführt, denn viele Südvietnamesen waren nach 1975, obwohl sie eigentlich nicht kommunistisch waren und eben vorher nicht die Befreiungsfront unterstützt hatten, durchaus bereit, sich einzusetzen für den Wiederaufbau des Landes. Und die wurden natürlich dann durch die Politik Hanois enttäuscht, sind dann als Reaktion eben geflohen. Deshalb dann nach 1978 die Flüchtlingswellen, danach stieg die Zahl der Boat People immens an.
Vietnam im Jahr 2016. Ein boomendes Land, das seit Mitte der 1980er Jahre auf dem Weg zur sozialistischen Marktwirtschaft ist. Doi Moi heißt diese Reformpolitik. Vietnam ist ein junges Land. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung ist jünger als 14 Jahre. Viele kennen die Geschichte ihres Landes nur aus Erzählungen von Eltern oder Großeltern. In den Schulbüchern ist die Geschichte der Republik Südvietnam bis heute nur ein Randthema.
In Schulbüchern wird diese Schwarz-Weiß-Malerei oder diese Unterteilung in die Guten und die Bösen aufrechterhalten. Genauso schaut es aus, wenn man sich mal das Totengedenken ansieht. In ganz Vietnam findet man Heldenfriedhöfe und auf den Heldenfriedhöfen liegen aber eben nur die Vietnamesen, die, wenn man so will, auf der richtigen Seite gekämpft haben.
Angehörige dürfen bis vor einigen Jahren die Gräber der gefallenen südvietnamesischen Soldaten nicht einmal pflegen. Das ändert sich allmählich. Ein großer Heldenfriedhof in der Nähe von Saigon ist seit 2006 wieder geöffnet. Noch einmal der Südostasien-Wissenschaftler Martin Großheim.
Also diese Entscheidung, diesen Friedhof wieder zu öffnen, das ist durchaus schon ein kleiner Schritt zur Wiederversöhnung.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an die Wiedervereinigung von Nord- und Südvietnam am 2. Juli 1976. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.